Ja, es ging um Glauben, das haben Sie vielleicht schon mitbekommen jetzt. Und wir haben ganz viel in der BU-Freizeit und auch in der Teen-Freizeit und auch im BU-Wochenende über Glauben nachgedacht. Woran denkst du, wenn du dich fragst oder wenn du versuchst, dich daran zu erinnern, wer mit dir das erste Mal über den Gott und den Glauben gesprochen hat? Wer hat dich geprägt oder den Glauben wichtig oder vielleicht auch mies gemacht? Es kann sein, dass du dankbar bist für das, was du in deiner Kindheit mitbekommen hattest, aber vielleicht wirst du auch wütend und traurig, wenn du im Nachhinein siehst, wie viel Druck, wie viel Zwang und wie viel Angst da war. Menschen erleben das ganz unterschiedlich. Wir werden hineingeboren in eine ganz unterschiedliche Familien, an unterschiedliche Regionen, Nationen und wachsen auch in unterschiedlichen Religionen auf. Und das hat oft Auswirkungen bis in die Gegenwart hinein. Wir begegnen Glaubensaussagen, die andere formuliert haben und fragen uns, welche Bedeutung hat diese Aussage für mein Leben? Zentrale Aussagen über den Glauben finden wir im apostolischen Glaubensbekenntnis. Und mit den BU-Lern haben wir ganz viel über dieses Glaubensbekenntnis nachgedacht, haben auch kritische Fragen gestellt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dieses Glaubensbekenntnis als Kind oder Teenager gelernt hätte. Mir ist es erst viel später in der evangelischen Kirche an meinem Ausbildungsplatz begegnet. Und irgendwie war das fremd und komisch. Jemand sagte einmal, die alten fremdartigen Worte lagen mir schwer im Magen. Und so ging es mir eigentlich am Anfang auch. Und dennoch hat es etwas, dieses Bekenntnis mit anderen gemeinsam zu sprechen. Aber es ist auch gut, sich mit den einzelnen Aussagen auseinanderzusetzen. Und so hat sich eine Jugendliche während der Teenfreizeit letztes Wochenende hingesetzt und hat sich einfach mal Stellen markiert, wo sie gesagt hat, die sind mir komisch, das kann ich jetzt gerade nicht nachvollziehen. Und ich finde es viel besser, wenn man das so macht und es nicht nur einfach so daherplappert. Diese alten Worte, die in der Form, wie wir sie heute kennen, vermutlich in Gallien im 5. Jahrhundert entstanden, sind nicht einfach. Schon Ende des 19. Jahrhunderts haben sich Pfarrer im Apostolikumsstreit an einigen Formulierungen gestört. Aber das Glaubensbekenntnis ganz zu streichen, was nicht selten als Ausweg gesucht wurde, oder nicht alle Sätze zu sprechen, ist eine zu einfache Lösung. Vielleicht kann ich Neues entdecken, wenn ich über diese Worte lang genug nachdenke. Und so haben wir uns gefragt, ob diese Glaubensaussagen auch heute für uns stimmen. Ich werde heute nur auf ein paar Sachen eingehen können und wir werden uns mit einem Bibeltext beschäftigen, den jetzt die Vicky vorlesen wird.
Ich lese aus Johannes 6, 66 bis 69. Daraufhin sagten selbst einige seiner Jünger, das ist unerheuerlich, wie kann man das glauben? Jesus wusste, dass seine Jünger sich über seine Worte aufregten. Deshalb sagte er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Was werdet ihr dann erst denken, wenn ihr den Menschensohn wieder in den Himmel zurückkehren seht? Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Doch einige von euch glauben mir nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die ihn nicht glaubten, und er wusste auch, wer ihn verraten würde. Er fuhr fort. Deshalb habe ich gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zu mir zieht. Von da an wandten sich viele von seinen Jüngern von ihnen ab und folgten ihm nicht mehr nach. Dann fragte Jesus die 12, werdet ihr auch weggehen? Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben an und haben erkannt, dass du der heilige Gott bist.
Wir haben gerade eines der ersten Glaubensbekenntnisse gehört, und zwar von Petrus. Bevor Petrus zu Jesus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, gibt es ja eine Vorgeschichte. Jesus hatte über 5000 Menschen satt gemacht mit nur 5 Broten und 2 Fischen. Und danach hat er über diesen Satz gesprochen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern und wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Und er hatte den Menschen gesagt, dass mit ihm etwas Größeres kommt. Etwas Neues, etwas Größeres als Mose. Ja, dass Gott ihn gesandt hat, um wirkliches Leben, um ewiges Leben zu bringen. Und das stieß auf Widerstand. Es gab ja nicht nur die 12 Jünger, da waren noch eine ganze Reihe von Männern und Frauen, die schon lange mit ihm unterwegs waren. Und unzählige Menschen hörten Jesus zu, sahen seine Wunder. Aber nun fragten sie ihn, bist du übergeschnappt? Für wen hältst du dich eigentlich? Wir kennen deine Familie, deinen Vater, deine Mutter, deine Geschwister. Welche Anmaßung! Und dazu sagt Jesus, ja, ihr kennt meine Familie. Ihr meint zu wissen, wer ich bin, aber ich bin mehr. Ich habe einen göttlichen Auftrag. Ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel kommt. Und wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und diese Aussage machte die Situation auch nicht besser. Was ist dieses Brot des ewigen Lebens, das wir geschenkt bekommen? Das ist das, was im Vers 65 steht. Deshalb habe ich gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zu mir zieht. Gott zieht den Menschen zu sich. Er entscheidet sich für dich, für mich, für uns. Jesus wirkte Wunder. Er speist eine hungrige Menge, versorgte sie, er tut konkret etwas und er bewirkt eine Verbindung zum Vater. Der Vater wiederum bewirkt ein Hinziehen zu Jesus. Und Jesus wartet, bis wir kommen. Die Menschen sahen Jesus als ihren Rabbi, als ihren Lehrer. Und von jedem Rabbi wollten die Menschen wissen, wie sie zum Beispiel zu Gott kommen wollten. Sie wollten von ihm lernen, so wie vorhin der reiche junge Mann. Und Gott hat sich in Jesus zu den Menschen bewegt, auf die Menschen zubewegt. Und er fragt die Jünger, könnt ihr das annehmen? Folgt ihr mir nach? Nach der Bewegung Gottes zu dem Menschen wird der Mensch gefragt, ob er sich auf Gott einlassen will. Aber das, was Jesus da sagt, war vielen zu abgefahren, zu radikal. Und an dieser Stelle konnten sie Jesus nicht mehr folgen und verabschiedeten sich von ihm. Jesus hatte ihre Erwartungen enttäuscht. Sie hatten sich das alles ganz anders vorgestellt. Und so lesen wir im Text, von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Warum wenden sich Menschen von Jesus ab? Was hatten sie von ihm erwartet? Ging es ihnen letztlich nur um eigene Bedürfnisse, eigene Erwartungen, um die Begeisterung vielleicht für einen faszinierenden Menschen und sein Tun? Und wie ist das heute? Haben wir vielleicht auch manchmal falsche Vorstellungen vom Christsein und Glauben? Immer wieder sagen mir Menschen, wenn es denn einen Gott gibt, dann hat er für mich da zu sein, mir meine Lebenswünsche zu erfüllen, diese Welt zu einem guten Ort zu machen und wenn ich glaube, dann muss ich das auch lohnen. Aber die Frage ist, kann ich akzeptieren, dass dieser Gott sich selbst dafür entscheidet, in diese Welt zu kommen, selber zu leben, selber zu leiden? Gott meint es gut mit uns. Und er verdient unser uneingeschränktes Vertrauen, auch dann, wenn er nicht immer so handelt, wie wir es gern hätten oder wie wir es uns wünschen. Und wenn wir das nicht erkennen, dann sind wir in der Gefahr, uns früher oder später enttäuscht von Jesus abzuwenden, weil unser Glaube an unseren Erwartungen zerbricht. Da kann es zum Beispiel sein, dass ich sage, hey, warum habe ich im Kartenspiel des Lebens so ein schlechtes Blatt ausgeteilt bekommen. Warum ich? Der Psychologe Larry Krebs schreibt in seinem Buch Glück suchen oder Gott finden, sich besser zu fühlen ist für viele Christen ein wichtigeres Ziel geworden, als Gott zu suchen. Sich besser zu fühlen ist für viele Christen ein wichtigeres Ziel geworden, als Gott zu suchen. Aber Petrus spricht später aus, was wirklich wichtig ist, nämlich: Durch Gott komme ich nah zu Gott. Durch Jesus komme ich nah zu Gott. Ist Freundschaft mit Gott, ist Beziehung zu Gott endlich wieder möglich. Das ist wirklich wichtig. Gott wünscht sich, dass wir ihm ganz und gar vertrauen. Und er will vor allem anderen, uns, unsere Herzen verändern. Niemand kann je Gott wirklich verstehen und sagen: So, jetzt weiß ich, wie Gott tickt. Es gibt kein: Wenn ich das tue, handelt Gott so. Das wäre cool, wenn Glaube so ein System wäre. Etwas, das man durchschauen kann, begreifen und dann für immer festschreiben kann. Aber Glaube bedeutet eben nicht, ein Kontroll- und Sicherheitssystem aus Überzeugungen zu besitzen und an diesen krampfhaft festzuhalten. Ich soll Überzeugungen haben und ich soll auch um den besten Weg ringen. Und ich hoffe, dass ihr BUler Menschen findet, denen ihr eure Fragen ehrlich stellen könnt, die euch nicht mit schnellen Antworten abfertigen. Menschen, die mit euch gemeinsam fragen, suchen und auch vielleicht neue Wege gehen. Und Paulus sagt in 1. Korinther 13, dass wir jetzt nur Bruchstücke erkennen. Damit müssen wir leben. Wir dürfen Gott weiter um Wunder bitten, um Segen und Bewahrung für unsere Kinder. Aber es gilt auch, die Spannung auszuhalten, wenn unbegreifliche Dinge geschehen. Wenn meine Meinung, wo ich dachte, die passt, die stimmt, plötzlich nicht mehr passt. Wenn meine gut durchdachte Theologie angesichts von meiner Lebensführung oder das, was in meinem Leben passiert, plötzlich nicht mehr passt. Und jetzt wollen wir schauen, wie Jesus auf den Rückzug der Menschen reagiert. Eigentlich würden wir erwarten, dass er sagt: Hallo, was habt ihr mit mir alles erlebt? So viele tolle Sachen habe ich euch gezeigt, gesagt. Und jetzt wollt ihr einfach gehen? Aber Jesus stellt nur seinen 12 Jüngern eine ganz herausfordernde und absolut ernst gemeinte Frage. Er fragt: Wollt ihr auch weggehen? Jesus drängt die wenigen, die noch da sind, nicht, doch unbedingt bei ihm zu bleiben. Er hält sie auch nicht zurück und macht ihnen auch kein schlechtes Gewissen. Die Menschen sind frei in ihrer Entscheidung. Er will sie nicht zwingen, überreden oder drängen. Er will auch nicht bewundert werden. Er macht ihnen ein Angebot, bei ihm zu bleiben. Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard hat einmal gesagt: Jesus braucht keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Nachfolgen ist eine Entscheidung, sich mit Jesus zu bewegen, auf ihn einzulassen. Wollt ihr auch gehen? Jetzt könnte man den Eindruck bekommen, dass es Jesus gleichgültig ist, ob sie bei ihm bleiben oder nicht, aber das wäre falsch. Jesus liebt die Menschen und es ist ihm nicht egal, wenn sie sich von ihm abwenden. Im Grundtext hört sich das sogar eher besorgt an. Ihr wollt doch nicht auch weggehen? Jesus weiß, dass für die Menschen alles von dieser Entscheidung abhängt, aber erzwungener Glaube ist eben kein Glaube. Wenn es keine bewusste, freiwillige Entscheidung ist, dann trägt dieser Glaube im Alltag nicht. Dann passiert genau das, was die BUler eben im Clip gezeigt haben. Ich bekenne etwas, aber ich tue es um der anderen willen. Oder es ist im Kopf, aber nicht in meinem Herz angekommen. Vielleicht ist der Glaube dann nur eine Option, die ich heranziehe, wenn es mir passt. Aber der Glaube an Jesus ist nicht mein Lebensinhalt. Kann ich mich darauf einlassen, Jesus zu vertrauen und ihm nachzufolgen, auch wenn ich vieles nicht verstehe? Irgendwo habe ich mal gelesen, wie jemand solch einen Glauben mit einem Rucksack verglichen hat, in dem vieles drin ist, aber es ist angehängt, nicht wirklich ein Teil von mir. Und ich habe einen Rucksack mitgebracht. Da ist jetzt nur gerade ein Instrument drauf. Und in diesem Rucksack, da habe ich die Lektionen, die ihr im Kindergottesdienst gehört habt. Die Geschichten aus der Bibel. All das, was ihr in den vergangenen Jahren gehört habt. Und da habe ich die Lektionen drin, die wir im vergangenen Jahr durchgearbeitet haben. Wo wir miteinander überlegt haben, gefragt haben, diskutiert haben. Und ihr habt viele richtige Antworten gehabt. Vielleicht glaubt ihr sie auch und vielleicht glaubt ihr manche Dinge auch nicht mehr, so wie ihr es eben in dem Anspiel gesehen habt, in dem Clip. Aber die Frage ist, Wollt ihr das glauben, was ihr die ganzen Jahre gehört habt? Wollt ihr euch darauf einlassen? Jetzt sagst du vielleicht, ich will schon, aber heißt das, ich muss mich nur mehr anstrengen? Wenn du dir die Frage stellst, schaffe ich das so zu glauben, dann darfst du wissen, Gott kommt zu dir. Er hat sich für dich entschieden. Und schaut euch diesen Petrus an. Sein unglaubliches Bekenntnis, das er raushaut. Und ich glaube, das hat er voll ernst gemeint. Der hat wirklich gesagt, wer sonst? Nur du. Und wer ein bisschen aufgepasst hat, hat vielleicht auch gehört, dass Petrus nicht ich gesagt hat, sondern er hat wir gesagt. Der hat gedacht, alle anderen müssen genauso überzeugt davon sein. Der haut das raus und dann geht er unter. Zweifelt, verleugnet und Jesus ist da. Als allererstes geht es um die Entscheidung. Ich will mich auf Jesus einlassen, will Nachfolger sein. Aber Glaube ist immer auch gefährdet. Und immer wieder können Fragen diesen Glauben bedrohen, wenn ich mit meiner Ameisenperspektive an die Grenzen meines Denkens stoße. Aber wenn ich Petrus anschaue, dann macht mir das Mut. Ich darf fragen, ich darf zweifeln. Und Glaube verändert sich ja auch. Leid, Erfahrungen mit Gott und anderen Menschen können meinen Glauben verändern, werden ihn verändern. Im Glaubensbekenntnis heißt es, ich glaube an den Heiligen Geist. Und ich habe eine Stelle gefunden, in dem sagt Paulus, dass der Heilige Geist das Unterpfand des Glaubens ist. Dieses Unterpfand, das mich wissen lässt, dass seine Liebe stärker ist als alles, was mir in meinem Leben begegnet. Und ich bin überzeugt davon, dass in den dunklen Stunden, in den Zeiten, wo Zweifel sich breit machten, dass er da mir gesagt hat, dass ich immer noch Gottes Kind bin und ich ihm weiter vertrauen darf. Jesus hat sich immer gefreut, wenn er Menschen begegnete, die glaubten, die dem Vater etwas zutrauten und sie sich darauf eingelassen haben, dass Gott ihnen begegnen will. Das haben wir vorhin in den Anspielen gesehen. Bei Glaube, Christsein, Leben in einer Kirche, in einer Gemeinde, zentral mit Vertrauen und mit Freiheit zu tun hat, deshalb beginnt das apostolische Glaubensbekenntnis mit »Ich glaube, ich vertraue mich an«. Zum Schluss möchte ich etwas zusammenfassen, was Timothy Keller einmal geschrieben hat. Er hat die grundlegenden Positionen des christlichen Glaubens genial zusammengefasst in seinem Buch über das Leid. Und ich habe die nochmal verkürzt für mich. Und damit möchte ich dann schließen. Ich glaube nicht, dass mein Leben in den Händen des Zufalls oder des Schicksals liegt. Ich glaube an einen weisen, unendlichen und daher unergründlichen Gott, der den Gang der Welt in seinen Händen hält. Und ich glaube nicht an einen Gott, der weit weg und unbeteiligt ist, sondern dass Gott in Jesus auf die Erde kam und als Opfer mit und für mich gelitten hat. Und ich glaube nicht an ein System des Karma, auch nicht daran, dass man vielleicht durch gute Werke erlöst wird, sondern dass wir durch Jesu Erlösungswerk am Kreuz unserer Erlösung gewiss sein dürfen. Und ich glaube an die leibliche Auferstehung vom Tod für alle Gläubigen. Amen.